Liebe Geschwister, einen gesegneten Sabbat uns allen, Gottes reichen Segen und seinen Frieden uns an diesem Tag, den Gott für uns geschaffen hat. Und ich finde es schön, in meiner alten Heimatstadt zu sein, denn ich komme eigentlich aus Kirchheim. Eigentlich muss man sagen aus Jesingen, aber Kirchheim war quasi so meine große Stadt, meine große Welt. Ja. Bis ich dann in einem Alter von 20 Jahren dann in die große Großstadt gezogen bin, nach Stuttgart, und quasi den Kirchheimern den Rücken gekehrt habe. Und ich hatte gehofft, dass ich vielleicht sogar jemanden aus meiner früheren Zeit hier antreffen würde, aber leider nein. Aber es ist schön, euch zu sehen. Es ist schön, dass wir hier Gemeinschaft haben und vor allem, dass wir gemeinsam uns unter Gottes Wort stellen und lernen und verstehen, was Gott uns sagen möchte. Und so sehr wir als Gemeinde auch gerade in letzter Zeit gebeutelt sind, man könnte über so viele sprechen, nicht wahr? Über die Dinge, die so gerade passieren mit der Gemeinde weltweit. Aber ich glaube, es ist noch wichtiger, darüber nachzudenken und zu verstehen, was mit uns persönlich in dieser Zeit, in diesen Geschehnissen, was mit uns passiert, was Gott mit uns vorhat, was Gott möchte, dass wir in unserem Leben umsetzen. Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende und es ist ja so manchmal so die Gepflogenheit vieler Menschen, dass sie Vorsätze haben fürs neue Jahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, habt ihr manchmal Vorsätze, wenn das neue Jahr beginnt, dass man dann so Vorsätze hat, was ich dieses Jahr erreichen möchte? Geht es euch manchmal so? Also ich kann euch mal erzählen, wie es im Jahre 2018 nach einer Umfrage in Deutschland von 3000 befragten Menschen die Top 10 Vorsätze im Jahr 2018 waren. Da gab es also in den Top 10 die Vorsätze für 2018 waren: mehr Sport machen, abnehmen, Stress abbauen, gesünder ernähren, weniger Geld ausgeben, mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen, aufhören zu rauchen, weniger Alkohol trinken, weniger Zeit am Fernsehen, Internet, Handy etc. zu verbringen. Wenn jetzt von diesen 3000 Personen, was wir jetzt als 100% werten, wie viel würdet ihr sagen, prozentual haben diese Vorsätze bis zum Jahresende erreicht? Wer würde sagen, mehr als 50%? Wer würde sagen, 30%? Keine Hand, okay. Wer würde sagen, 15%? Gut, eine Hand hebt sich. Wer würde sagen, 8%? Oh, ihr seid gut. Es waren tatsächlich 3%. 3% haben von den befragten Personen diese Vorsätze, die sie hatten, tatsächlich erreicht. Und das sind Menschen, die jetzt quasi in der Welt befragt wurden. Und ich spreche jetzt hier unter Gleichgesinnten, Christen. Und ich weiß nicht, welche Vorsätze wir haben, auch jetzt fürs neue Jahr. Aber selbst die wir uns mal vorgenommen haben, auch im geistlichen Sinne, haben wir sie erreicht? Wir kommen Sabbat für Sabbat in die Gemeinde. Was eigentlich der Grund dafür sein soll, dass wir, weil wir Sünder sind, in ein Krankenhaus kommen, um gesund zu werden, um geistlich zu wachsen, näher an Gott zu kommen, einen festeren Bund mit Jesus zu machen. Ist es so? Oder kommen wir Sabbat für Sabbat in die Gemeinde, um unser Gewissen zu beruhigen? Kommen wir in die Gemeinde, um vielleicht etwas mitnehmen zu können, was mich für den Moment näher zu Gott bringt? Was genau erwarten wir persönlich, wenn wir in die Gemeinde gehen? Was ich erreichen möchte, was ich mitnehmen möchte, dass es mich durch die Woche trägt? Worum es mir heute geht, ist, warum wir es nicht schaffen, Ziele zu erreichen, die wir mit Gott erreichen wollen. Geistlich gesprochen. Willenskraft. Entscheidungen zu treffen, nicht einfach nur so, ich treffe jetzt mal die Entscheidungen, irgendwie wird es gehen. Nein, die Frage ist, haben wir eine Willenskraft, dieses Ziel mit Gott erreichen zu wollen. Es gibt einen wunderbaren Vers in Philipper 2, schlagt mal bitte auf, in Philipper Kapitel 2 und dort die Verse 12 und 13. Philipper Kapitel 2, Vers 12 und 13. Philipper Kapitel 2, Vers 12 und 13. Dort steht, und Paulus spricht und schreibt an die Philipper: Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung. Wie? Mit Furcht und Zittern. Jetzt geht's weiter. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach meinem Wohlgefallen bewirkt. Danke. Jemand liest mit. Nach seinem Wohlgefallen. Kann es sein, dass wir schon hier anfangen, so ein bisschen zu scheitern? Ich meine, wir mögen doch gerne so leben, wie wir es wollen, nicht wahr? Und Dinge erreichen, wie wir es gerne hätten, nicht wahr? Und da scheiden sich schon die Geister. Bin ich schon allein hier an diesem Punkt bereit zu sagen, Herr, dein Wille soll auch mein Wille sein. Das Wollen und Vollbringen, ein Ziel zu erreichen, nicht nach meiner Vorstellung geht, sondern Herr, du kennst die Zukunft. Du weißt, was mit meinem Leben geschieht. Du bist der Herr in meinem Leben. Gott möchte ja eigentlich seit dem Sündenfall sein Bild in uns wiederherstellen, oder? Dass wir Jesu Charakter widerspiegeln. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Ellen White, Zeugnisse Band 5, das sehr motivierend ist. Sehr motivierend. In Zeugnisse Band 5, Seite 541, Absatz 2, da sagt sie etwas in diesem Zusammenhang. Sie sagt, es ist deine Aufgabe, deinen Willen dem Willen Jesu Christi unterzuordnen. Und jetzt kommt der Satz. Tust du es, so wird Gott dich sofort in Besitz nehmen und in dir das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen wirken. Nochmal. Wir sollen unseren Willen, Jesu Willen, unterordnen. Und jetzt kommt's. Tun wir's. Das ist der entscheidende Punkt. Tun wir es. Wenn wir es tun, und jetzt kommt die Verheißung, wird Gott uns sofort, er wird nicht warten und sagen, jetzt musst du erstmal noch das machen und jetzt habe ich keine Zeit, sofort in Besitz nehmen und in uns das Wollen und Vollbringen bewirken nach seinem Wohlgefallen. Deine ganze Natur wird dann der Herrschaft des Geistes Christi unterstellt. Sogar deine Gedanken werden ihm untertänig sein. Du kannst deine Antriebe und Gefühle nicht unter Kontrolle halten, wie du es zu wünschen magst, aber du kannst deinen Willen beherrschen und eine völlige Veränderung in deinem Leben vornehmen. Wenn du deinen Willen Christu unterordnest, wirst du durch Christum in Gott geborgen sein. Dann bist du mit der Kraft verbunden, die über alle Fürstentümer und Gewalten steht. Du wirst Kraft von Gott haben, die dich an seine Stärke bindet. Er hält uns fest. Ein neues Licht, das Licht lebendigen Glaubens, wird von dir Besitz ergreifen. Also was Gott möchte, ist, dass unser Wille zerbricht, unser Ich auf den Fels zerschlägt. Was Gott tut, was Jesus tut, ist, er nimmt diesen Willen, er richtet ihn auf, er stärkt ihn, er gibt die Kraft und dann gibt er mir quasi diese veränderte Willensform mir zurück, die Gott geheiligt hat. Die Frage ist, tun wir es? Solange es wir nicht tun, wird sich nichts ändern. Und wir bleiben in dieser Liturgie, Sabbat für Sabbat, für Sabbat, für Sabbat. Änderungen? Muss nicht sein, oder? Wenn das Tempo in diesem Weltgeschehen weiterhin so schnell vorantreibt, Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wiederkunft Jesu noch lange anhalten wird. Unser Problem ist nicht die Sünde. Denn diesen Kampf haben wir schon längst verloren. Wir können nicht gegen die Sünde kämpfen. Es funktioniert nicht. Wir sollten uns lieber zu Gott wenden, um ihm das Sündenproblem überlassen. Das ist nicht unser Kampf. Wir sollen sie nur abgeben. Wollen wir es? Tun wir es? Hat nicht Gott gesagt in Jesaja 27, Vers 5, es sei denn, dass man Schutz suche bei mir, dass man Frieden machte mit mir, ja Frieden machte mit mir. Hat nicht Jesus gesagt, dass er Frieden bringt, dass er Frieden geben möchte? Nicht einen Frieden, wie sie die Welt geben möchte, sondern seinen Frieden gibt er uns doch, oder? Haben wir Frieden im Glauben? Haben wir Frieden in all dem, was gerade so geschieht, in der Welt, aber auch in der Gemeinde? Wenn nicht, dann fehlt uns genau dieser Punkt. Unruhe. Wenn wir Unruhe haben, dann fehlt uns diese Festigkeit im Herrn. Schaut mal in Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Ein sehr interessanter Aspekt, wo ich finde, dass auch wir als Gemeinde verstehen müssen, worum es hier eigentlich auch geht. In Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2, dort schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, Denkens. Willenskraft kommt vom Denken, Entscheidungen zu treffen. Jetzt kommt's, damit ihr prüfen könnt. Was sollen wir prüfen? Was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Kenne ich Gottes Willen für mein Leben? Sinne ich darüber nach, Tag und Nacht, so wie David im Psalm 1 sagt, ich sinne über dein Gesetz, über dein Wort nach, wie oft? Tag und Nacht. Wie oft kommt das vor? Wie kommt es, dass wir Dinge nicht mehr auseinanderhalten können und Dinge von der Welt noch in die Gemeinde mit hineinbringen? Haben wir aufgehört zu prüfen? Haben wir aufgehört zu unterscheiden, was heilig und unheilig ist? Was der Gemeinde gut tut und was der Gemeinde schaden könnte. In 2. Korinther 13, Vers 5 ermahnt Paulus uns, wir sollen prüfen, ob Christus in unseren Herzen ist. Denn wenn nicht, sagt er, sind wir unecht. Und noch viel mehr in Hebräer 5. Da, lasst uns noch ganz kurz Hebräer 5 aufschlagen, um eine Klammer aufzumachen. Und ich möchte euch bitten, euch wirklich dieses als Gemeinde vor Augen zu haben. Über die Gemeinde bestimmt nicht der Prediger. Über die Gemeinde bestimmt nicht die Vereinigung, nicht der Verband, sondern die Gemeinde selbst. Lest Hebräer 5, schaut her, ab Vers 11. Über ihn, Christus, haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach, was sollten wir der Zeit nach sein? Was steht hier? Lehrer. Lehrer sein sollten, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Heißt im Klartext, wenn eine Gemeinde nicht gelehrt ist im Wort Gottes, werden andere die Mündigkeit für sie übernehmen. Das klingt jetzt zwar hart, aber es ist biblisch, denn schaut weiter. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Wie ist man vor Gott, wenn man das Wort Gottes kennt und es zu Herzen nimmt und danach lebt und trachtet und betet? Vers 14, die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übungen geschult sind, zur Unterscheidung, jetzt kommt's, des Guten und des Bösen. Was hatte Satan vorgehabt? Er hat es ja getan. bei Adam und Eva. Wenn du davon isst, dann wirst du sein wie Gott. Und du wirst unterscheiden, was gut und böse ist. Also entweder entscheide ich mit meinem Ich, mit meiner Vorstellung, was gut und böse ist, oder ich prüfe und lass mich prüfen, damit ich dadurch unterscheiden kann, was das Gute und das Böse ist. Ja oder nein? Wie gilt es dann für uns? Für jeden Einzelnen, aber auch für die Gemeinde. Wenn die Gemeinde eine Entscheidung zu treffen hat, genau wie ich persönlich vor Gott eine Entscheidung zu treffen habe, wonach richte ich mich aus? Nach meinem Gutdünken? Wem gehört denn die Gemeinde? Jesus. Deswegen sagte ich, sie gehört nicht dem Prediger, sie gehört nicht der Vereinigung, sie haben ihre Funktion, keine Frage, versteht mich nicht falsch. Aber wenn es um Entscheidungen geht, die Gott angehören, weil es seine Gemeinde ist, wonach müssten wir prüfen und entscheiden? Was ist unsere Richtschnur, dass wir Gott sagen, so hast du es gewollt? Willenskraft, Sinne zu prüfen, zu unterscheiden. Herr, was möchtest du, dass deiner Gemeinde getan werden soll? Was möchtest du, dass wir, wo du uns doch mit Gaben und Fähigkeiten ausgestattet hast, was wir für dich tun können, für deine Gemeinde? Es gibt genug Wind aus vielen Richtungen von verschiedenster Lehre, die einem hin und her zu bewegen scheinen. Aber es steht nur der fest auf dem Fels, der sein Glauben auf das Wort gegründet hat. Was Jesus möchte, was wir gerade gelesen haben, er möchte unsere Sinne erneuern. Ihr wisst ja, bevor Jesus sein Werk anfing, was war er von Beruf? Zimmermann. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, damals war es nicht so wie heute, wenn irgendwie ein Möbelstück kaputt ist, dann geht man ins Internet, klickt irgendwie ein Möbelstück an, das wird geliefert, stellt es hin, fertig. Nein, wenn damals in einem Hause irgendein Möbelstück kaputt war oder alt und nicht mehr zu gebrauchen, dann rief man den Zimmermann in sein Haus. Der Zimmermann kam und klopft an die Tür. Bitte versucht es mal geistlich mitzunehmen. Wenn wir Jesus bitten, komm in mein Herz und verändere etwas, dann steht er vor der Tür und klopft an. Jetzt ist die Frage, mache ich die Tür auf oder lasse ich sie zu? Stelle ich sie nur kurz vor die Tür und sage, hier, nimm, oder sage, komm herein. Weil ein Zimmermann sieht, glaube ich, mit seinem geschulten, prüften Auge besser, was kaputt ist und was noch gerichtet werden sollte, als nur das, was ich glaube, repariert werden zu müssen, oder? Und so ist auch Jesus. Er möchte unsere Gedanken renovieren, unser, wie soll ich sagen, Heim, das Herz. Er will das Alte rausnehmen und Neues hinzufügen. Er steht vor der Tür, wie er auch zu Laodicea gesagt hat. Siehe, ich stehe vor der Tür. Es ist nicht, er kommt erst noch, wie in den anderen Sendschreiben. Nein, in dem siebten Sendschreiben, er steht vor der Tür. Er will schon die Klinke runterdrücken. Halte ich dagegen und schließe ab oder lasse ich ihn herein? Deswegen ruft Gott uns auf, so wie in Jesaja 55. Schaut mal, Jesaja 55, Vers 6 bis 11. Jesaja 55, 6 bis 11. Wunderbar. Wie Gott uns eigentlich auch zeigt, dass seine Wege nicht unsere Wege sind und seine Methode nicht unsere Methoden sind. Schaut mal, Jesaja 55, Verse 6 bis 11. Dort heißt es in Jesaja 55, 6 bis 11, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Haben wir noch Gnadenzeit? Suchen wir Gott, solange er noch da ist mit seiner Gnade? Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Und jetzt kommt's. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und den Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst. Genauso nach diesem göttlichen Maßstab, nach diesen göttlichen Naturgesetzen, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten. Gott wird tun, was er versprochen hat, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wie oft stehen wir uns selber im Weg, um Ziele zu erreichen im Geistlichen? Ich könnte jetzt noch bis morgen hier stehen und euch erzählen, wie oft ich mir selber im Weg stehe. In unserem Alltag. Und ich wundere mich immer wieder und schaue auf mich und denke, boah, das schaffe ich doch nie. Klar, weil mein Ich doch mehr herrschen möchte, als dass ich zulasse, dass Gottes Willen durch seinen Geist in meinem Leben wirkt. Haben wir nicht gerade gesehen, dass Gottes Wege ganz anders sind? Nicht unsere Vorstellungen. Gott hat es uns offenbart und deswegen müssen wir darüber nachdenken, was ist denn sein Wille? Sein Wille zu erkennen ist nicht, was ich mir jetzt einfach mal drunter vorstelle, sondern der Wille ist bezogen auf unsere heutige Zeit gemäß zwei Zeugen. Das Wort, Geist der Weissagung. Und wir können dankbar sein, dass wir in unserer letzten Zeit einen Propheten, eine Prophetin haben, die uns mit einer Lupe noch genauer zeigt, was Gott uns eigentlich sagen möchte für unsere letzte Zeit. Aber ihr Lieben, es geht uns nicht nur heute so, es ging auch den Jüngern so. Und ich möchte mit euch genau diese Verse mit euch durchgehen in Markus Kapitel 4. Damit ihr seht, auch in dem Beispiel der Jünger, dass es ihnen genau in diesem Punkt nicht anders ging. Willenskraft zu haben, im Glauben zu sehen, was Gott sagt, auch umzusetzen, zu tun, was er möchte. Ich möchte jetzt mit euch nicht das ganze Kapitel durchgehen, aber wir springen jetzt am Anfang erstmal kurz über die einzelnen Punkte. Und versucht euch das wirklich mal bildlich vorzustellen, was hier eigentlich geschrieben wird. In Markus Kapitel 4. Und jetzt bedenkt, Gottes Wege sind nicht unsere Wege, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Jesus steht quasi am Rande vom Ufer von dem See und predigt zu den Menschen, nämlich über den Glauben, über das Reich Gottes und wie man glaubt. Und er fängt an mit dem Gleichnis vom Sämann, nicht wahr? Wo der Sämann herging und den Samen streute, welches das Wort Gottes ist. Einiges fiel auf felsigen Boden, einiges unter Dornen und Disteln und einiges auf guten Erdreich. Und ich glaube, und das ist jetzt meine Meinung, ihr müsst mich da jetzt nicht festnageln, aber ich glaube, dass unser Herz genauso ist. Es gibt einen Bereich im Herzen, wo wir Gottes Wort zulassen. Es dringt in die Erde und bringt Frucht. Aber manche Dinge fallen so auf zwischen Dornen und Disteln, manches auf felsigen Grund, oder? Aber was wir hier deutlich sehen können, ist, dass Gott etwas tut, dass wir seinen Willen erkennen, nämlich er streut das Wort, was Frucht bringt. Und wenn wir uns in dem Wort beschäftigen, wird es uns zum Guten führen, weil es wird in uns Frucht tragen, geistlich, charakterlich. Dann geht er weiter und spricht dann vom Licht auf dem Leuchter. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal passiert es uns doch tatsächlich, dass wir das Licht, was wir von Gott empfangen haben, einen Scheffel draufstellen. Oder? Und das machen wir nicht nur einmal. Das machen wir, glaube ich, ziemlich oft, wenn wir ganz ehrlich sind. Wie oft stellen wir das Licht, das wir bekommen haben, anstatt dass es leuchten zu lassen, stellen wir es selber unter einem Scheffel. Dass es nicht leuchtet, sondern nur für uns vielleicht. Dann geht er weiter mit dem Gleichnis vom Wachstum der Saat. Finde ich übrigens auch sehr interessant. Wenn Gott etwas tut in meinem Leben, merke ich es nicht. Genauso wie der Same, der in den Boden fällt, und der gesät hat, nicht einmal merkt, auch der Same selbst, nicht mal merkt, dass er aufgeht, ohne dass er es weiß. Es ist nicht das, was unsere Werksgerechtigkeit ausmacht. Damit kommen wir eh nicht in den Himmel. Sondern wir sehen, was Gott tut in unserem Leben, weil es uns verändert und ihm deswegen die Ehre geben. Nicht, weil wir etwas geschafft haben. Dann geht er weiter mit dem Senfkorn. Das ist auch ein Prinzip, wie Gott arbeitet. Er fängt klein an. Wenn wir in den kleinen Dingen uns treu erweisen, wird Gott uns auch größere Dinge geben können, weil er weiß, wir sind in den kleinen Dingen treu. Also will er mit uns weitergehen. Er will, dass wir wachsen, dass wir mündig werden, dass wir bezeugen können, dass wir nicht wanken gemäß irgendwelcher Lehren, die umherschwirren, sondern dass wir stehen können. Nachdem jetzt die Menschen das gehört haben und auch die Jünger, die jetzt im Boot saßen, hörten alles zu. Und bis dahin haben sie ja schon mit Jesus einiges erlebt, nicht wahr? Er hat Kranke geheilt, die Predigten, die er hielt, hat die Menschen dazu bewegt, ihm zu folgen. Jetzt sitzen die Jünger im Boot, haben alles gehört, auch wie wir, Sabbat für Sabbat, über Jesus hören. Und Jesus steigt in das Boot, ab Vers 35, und jetzt gibt er einen Auftrag. Auch wir haben einen Auftrag von Gott, nicht wahr? Ziele zu erreichen. Und er sagt, lasst uns ans andere Ende herüberfahren. Also gehen wir rüber. Die Jünger legen sich ins Zeug, rudern und rudern und rudern. Und im Hintergrund tut sich schon eine Wolke auf. Der Sturm naht. Schon von Fernen sieht man schon die Blitze zucken. Und es waren ja nicht irgendwelche Jünger, die zum ersten Mal im Boot saßen, nicht wahr? Sondern es waren erfahrene Bootsleute. Die waren ja fast jeden Tag draußen auf dem See, um Fische zu fangen. Und sie haben schon manche Stürme erlebt, oder? Und aus ihrer eigenen Erfahrung, die sie aus ihrem Alltag so mitnehmen, kommt jetzt so ein Sturm auf, den sie so, glaube ich, noch nicht gesehen haben. Ist es denn nicht so, dass Satan uns auch versucht, mit Stürmen und Problemen uns mürbe zu machen? Schaut mal. Nachdem Vers 37 sich jetzt der Sturm erhob, gab es solche Wellen, dass sie dann langsam anfingen zu zweifeln, ob sie der Situation Herr werden können. Und gerieten langsam in Panik. Bis auf einen. Wer lag hinten und schlief? Auf einem Kissen? Frage, haben wir in Zeiten des Sturmes, persönlich oder Gemeinde, nehmt es auf welcher Ebene auch immer mit, haben wir, was wir vorhin gelesen haben, den Frieden, den wir mit Gott gemacht haben? Haben wir genauso einen Frieden wie Jesus? Stellt euch das mal bildlich vor. Er schläft hinten, das war jetzt kein überdachtes Boot, er schläft hinten so tief und friedevoll, dass die Gischt von dem Wasser, das ihm vielleicht auch ins Gesicht spritzt, ihm überhaupt nichts ausmachte. Null. Er hat Frieden. Haben wir diesen Frieden? Wirklich? Die Jünger mit allen Kräften versuchen, dieser Situation Herr zu werden. Aber anstatt sich jetzt an das zu erinnern, was Gott sagte, und sich dem völlig anvertrauen. Jetzt lest mal bitte mit. Die Wellen schlugen schon in das Schiff, Vers 37, und es füllt sich schon das Wasser. Und jetzt 38. Jesus hinten auf dem Schiff schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen, jetzt hört euch mal genau diese Worte an. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir... Wie kann man sowas denken? Was haben sie denn bis dato gelernt von Jesus? Was lernen wir Sabbat für Sabbat und in unserer persönlichen Andacht über Jesus? Wie oft kommt es dann vor, dass wir Gott anklagen und sagen, Herr, warum? Meine Wege sind nicht eure Wege. Und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Aber so weit zu gehen, zu sagen, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Wie oft klagen wir Gott an, dass wir unzufrieden sind mit der Situation, in der wir uns gerade befinden? anstatt darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht so gewollt ist. Kennt ihr diesen Spruch? Alle, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Egal, was passiert. Egal, wie stark der Sturm tobt. Schaut. Jesus wird wachgerüttelt. Er steht auf. Und er spricht wie ein Schöpfer. Er spricht und es geschieht. Stand auf. Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Jesus dreht sich zu seinen Jüngern um. Und jetzt schaut euch mal diesen Satz an. Er sprach zu ihnen, Vers 40, was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr denn keinen Glauben? Haben wir Glauben? Sind wir als Siebenten-Tags-Adventisten wirklich ein Volk, das vor dem Glauben den Schwanz einzieht und sich zusammenkrümmt? Oder schämen wir uns nicht, die dreifache Engelsbotschaft der Welt zu bekünden? Wo stehen wir? Wo ist unser Glaube? Haben wir keinen Glauben, wenn Stürme toben, wenn Satan uns wirklich nachgeht, um uns mürbe zu machen? Wo ist unser Glaube? Wo ist unser Wille zu sagen, Herr, ich kann dieser Situation weder gerecht werden noch irgendwas dafür tun, du musst es tun. Aber mach mich bereit, diesen Weg zu gehen. Nicht zu umgehen, den schmalen Pfad zu gehen, nicht den breiten, den schmalen Pfad. Und jetzt stellt euch das mal bitte vor, der Übergang von der einen Seite des Sees zum anderen, der war schon recht groß. Jetzt sind die mitten auf dem See, als der Sturm aufhörte. Wie kommen die jetzt ans andere Ufer? Durch eigene Kraft. Und Gott tut es, damit die Jünger auf dem Weg von der Mitte des Sees bis zum Ziel darüber nachdenken können, was hier gerade passiert ist. Wie oft denken wir über Dinge nach, wo wir uns fragen, warum ist es so geschehen? Nehmen wir uns die Zeit und denken mal darüber nach. Frage, wie schnell wären sie mit diesem Wind und dem Sturm ans andere Ufer gekommen? Doch bestimmt schneller, oder? Wenn es nach Gottes Wegen geht. Wir stellen uns immer so den seichten Weg vor, ja? Kein Sturm, oh nein, 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 nein. Ganz ruhig, nein. Gott hat andere Wege. Und es muss vielleicht ein Sturm kommen, damit wir schneller an unser Ziel kommen. Und jetzt schaut, wie es weiterging. Nachdem sie dann dort ankamen, am Ufer, kamen ihnen zwei Besessene entgegengerannt. Stell euch das vor. Jesus läuft mit seinen Jüngern quasi diesen Weg hoch vom Ufer und da kommen jetzt diese zwei wirklich wilden, wilden Menschen, von Satan schon so entstellt. Wer blieb bei Jesus stehen? Nach dem, was sie gerade erlebt haben, wer blieb bei dieser Situation, bei Angriffen Satans, stehen bei Jesus? Nicht einer. Nicht ein einziger. Sahen sie nicht gerade seine Wundertaten? Er spricht und es geschieht. Nicht wahr? So, jetzt kommen die, schon die nächste Prüfung. Nein. Sie rennen von Jesus davon. Wie oft geht es uns, wenn wir von einem Problem ins andere kommen, bleiben wir bei Jesus oder gehen unseren Weg? Der Flucht, der Trennung. Gott tut nichts einfach so aus Willkür. Weil alles, was Gott tut, hat immer einen Sinn. Und was Gott möchte, ist, dass wir verstehen und lernen in unserem alltäglichen Leben, was sein Wille für mein und dein Leben ist. Möchte er uns in den Himmel nehmen? Alle, oder? Es heißt, er will jeden Menschen retten, heißt es in der Bibel. Jeden Menschen. Der Punkt ist nur, die Menschen wollen sich nicht retten lassen. Und umso schlimmer ist es ja, wenn aus seinem eigenen Volk Menschen sagen würden, ich will nicht. Warum? Weil ich all die Gnadenangebote Gottes nicht für mich persönlich angenommen habe. Aufgrund einer fehlenden Beziehung, engen Beziehung mit ihm. Bin ich bereit, alle Stürme ins Angesicht zu schauen, ohne Furcht und Zittern, sondern dass ich Ehrfurcht vor Gott habe, weil ich sehe, wie er mir den Weg frei macht. Dass er mich durch diese Prüfungen hindurchführt, damit ich im Glauben gestärkt werde und nicht wieder bei nächster Gelegenheit meine Füße in die Hände nehme und davonrenne. Glaubt ihr, Satan wartet irgendwo, lässt sich Zeit? Ihr müsst Folgendes bedenken, die Uhr für Satan läuft jetzt langsam auf die 12 zu. Und das sieht man anhand seinen Anstrengungen. Was meint ihr, wie schwer die Stürme noch sein werden? Für uns persönlich, wenn wir Christus im Glauben bezeugen wollen, wie auch für die Gemeinde. Stehen wir im Glauben fest? Haben wir unsere Sinne prüfen lassen und durchschulen lassen durch Jesu Geist? Lasst mich zum Abschluss ein Zitat vorlesen von Ellen White. Ministry of Healing, Seite 470. Ein christliches Leben zu führen und einen solchen Einfluss auszuüben, kostet bei jedem Schritt Anstrengung, Übergabe des eigenen Ichs und Zucht. Kurze Klammer auf. In Offenbarung Kapitel 3 sagt Jesus über seine Laodicea-Gemeinde am Schluss, da sagt er, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So seid nun eifrig und tut Buße. Und das Wort Zucht meint im Altgriechischen Erziehung. Und wir denken, ach, wir sind ja schon so alt, wir müssen nicht mehr erzogen, wir müssen unsere Kinder erziehen. Mag auf der einen Seite richtig sein, aber nicht in unserem geistlichen Leben. Wenn wir nicht bereit sind, uns verändern zu lassen, weil wir schon so erfahren sind, nicht wahr? Wird nicht funktionieren, weil unser Ich das Sagen hat und nicht Christus in meinem Leben. Und weiter sagt sie, viele sind im christlichen Leben deshalb so leicht entmutigt, weil sie dies nicht verstehen. Viele, die ihr Leben aufrichtig dem Dienste Gottes weihen, sind erstaunt und entmutigt, wenn sie sich mehr als je vorher Hindernissen gegenübergestellt sehen und von Prüfungen und Verlegenheiten umringt finden. Sie beten um einen christoähnlichen Charakter, um Tüchtigkeit für des Herrn Werk. Und nun werden sie in Verhältnisse gebracht, welche alles Böse in ihrer Natur hervorzurufen scheint. Es werden Fehler offenbar, von deren Vorhandensein sie nicht die leiseste Ahnung hatten. Sie fragen dann gleich wie Israels vor Alter, wenn Gott uns führt, warum kommen all diese Dinge über uns? Aber gerade weil Gott sie führt, deshalb kommen diese Dinge über sie. Prüfungen und Hindernisse sind des Herrn auserwählte Methoden der Zucht und die von ihm bestimmten Bedingungen zum Erfolg. Also betet, eigentlich hört sich das jetzt wahrscheinlich komisch an, wenn ich das sage, aber betet um Prüfungen. Denn erst durch Prüfungen weiß ich doch, wo ich stehe. Und erst durch die Erfahrung, die ich mit Gott durch Prüfungen mache, stärkt mich doch umso mehr, das Ziel zu erreichen. Komme, was wolle. Oder nicht? Wer sind denn die 5 klugen Jungfrauen? Sind es die, die einfach nichts unternehmen? Einfach Dinge so laufen lassen, wie sie sind? Nein, sie sorgen vor. Sie haben diese extra Portion Heiligen Geist, weil sie eine enge Beziehung mit Jesus Christus haben. Jeden Tag. Nicht Sabbat für Sabbat, jeden Tag. Eigentlich sollten wir 7 Tage Adventisten heißen. Die Tatsache, dass wir dazu berufen sind, Prüfungen zu erdulden, zeigt uns, dass der Herr Jesus in uns etwas Kostbares sieht. Denn sonst würde er sich doch nicht die Mühe machen, uns zu verändern wollen, oder? Und zu veredeln. Wenn er in uns nichts sehen würde, was seinen Namen verherrlichen könnte, so würde er keine Zeit darauf verwenden, uns zu verändern, uns zu veredeln. Ihr Lieben, die Zeit eilt dahin. Und jeden Tag, den wir auskosten können, sollte uns als kostbar erscheinen, wenn wir sie mit Christus verbringen. Wenn ich den Tag mit ihm beginne und wenn ich den Tag mit ihm beende, dann wachse ich. Dann wächst auch sein Wort in mir. Und wenn ich bereit bin, meinen Willen ihm unterzuordnen, dann hab die Verheißung im Kopf und ruf sie dir immer wieder auf: Ich werde dich nehmen und sofort verwandeln. Gottes Gnade, Gottes Geduld mit uns, Gottes Liebe zu uns ist der treibende Motor. Es ist dein Wunsch und vor allem ist es dein Wille. Nicht einfach nur ein Wunsch. Mach aus diesem Wunsch einen Willenspakt mit Gott. Es gibt so ein wunderbares Gebet von Ellen White, wo sie sagte: Herr, ich kann dir mein Herz nicht geben. Nimm du es. Jeden Tag. Wir halten zu sehr an Dingen fest, die uns von Gott trennen. Und vielleicht lieben wir noch die eine oder andere Sünde. Aber es muss dieser Zeitpunkt kommen, wo ich selbst diesen Punkt, diese Sünde, diese Charakterschwäche bereit bin zu sagen: Herr, ich kann es dir nicht geben, ich geht nicht. Du musst es nehmen. Ich mache dir die Tür auf. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Mach die Tür auf. Lass ihn rein. Lass ihn als Zimmermann in dein Haus und alles erneuern, was kaputt ist, was nicht mehr zu gebrauchen ist. Es ist dein Wunsch und vor allem dein Wille, diese Beziehung zu Gott zu haben, dass dein Wille ihm gehört. Dass du akzeptierst, dass seine Wege plötzlich deine Wege werden. Und dass sein Wille seinem Willen unterstellt ist. Gott segne dich in deiner Entscheidung und er gebe dir Kraft, Mut und ganz besonders seinen Heiligen Geist, dass du an dein Ziel kommst, das du dir vornimmst mit Jesus Christus. Das sei mein Wunsch für euch. Gottes Segen euch dafür. Amen.